Null Anspruch mit Lena Konzendorf und Johannes Huth.
Ich find's geil, dass wir gleich loslegen und genau in diesem Moment, ich weiß nicht, ob du es hörst, sind hinter mir die Kirchenglocken. Ich bin nämlich nicht zu Hause, ich bin auch nicht in Wien, ich bin gerade in der Heimat im schönen Rheinland-Pfalz für einen Tag.
Oha.
Jetzt könnten wir die Aufnahme nochmal starten, aber das ist ja Teil unseres Konzepts, deswegen lassen wir das jetzt einfach weiterlaufen und hören vielleicht hinten die Kirchenglocken.
Ich habe auch gar nichts gehört tatsächlich. Wie geht's dir? Wieso bist du zu Hause? Und wir haben tatsächlich wieder die gleiche Pflanze im Bild.
Stimmt, du hast genau die gleiche.
Ja, genau die gleiche.
Okay, das ist absurd. Ja, ich musste ein bisschen improvisieren, deswegen sitze ich hier auch gerade am Boden so mit der Tapete und dem Schrank im Hintergrund. Ich bin gerade zu Hause, weil ich in Hanau probe, das ist nicht so weit weg von meiner Heimat, und habe heute den ersten Tag frei. Und was macht man an seinem freien Tag? Richtig, man besucht die Familie.
Ach so.
Und lässt sich mal wieder blicken. Was wolltest du denn jetzt sagen?
Ich dachte, du sprichst mit mir.
Ach so, ja, und man nimmt einen Podcast auf. Ja.
Aber ist doch schön, wieder in der Heimat zu sein. Oder ist das schwierig?
Nee, schwierig nicht. Ich glaube, es hat mehr was damit zu tun, wie man so mit der Energie haushält, gerade wenn man irgendwie in so einer Blase ist, in so einem Probenprozess, wo du die ganze Zeit so das Gefühl hast, oh, man kommt nicht raus. Also ich finde es auf der einen Seite gut, aber ich glaube, das hat dann viel damit zu tun, was für einen Anspruch man an sich selbst stellt, also wem man jetzt irgendwie noch einfach auch eine gewisse Aufmerksamkeit schenken möchte.
Wem man jetzt auch noch gerecht werden will, wem jetzt auch noch zusätzlich.
Ja, richtig, wenn ich zu Hause bin, dann möchte ich natürlich irgendwie so viel Zeit mit meiner Familie wie möglich verbringen, aber das ist vielleicht manchmal auch nicht möglich, weil man selber auch noch seine Batterien aufladen muss. Das kennst du vielleicht auch.
Ja, ja, absolut. Ich komme ja auch von wo ganz anders her und meine Eltern wohnen in der Nähe. Von da.
Moment, what? Von?
Ich kann ja rüberlesen, woher ich komme. Wenn ich in Warstein bin.
Was so ein Riesengeheimnis.
Ja, ehrlich, ey. Gott.
Das darf niemand wissen. Niemand darf wissen, dass ich daher komme. Ich sag zum Beispiel immer, das kann ich ja jetzt mal droppen, ich sag immer, ich komme aus Koblenz, weil ich in Koblenz geboren bin, aber eigentlich bin ich mehr in Neuwied aufgewachsen. Ich bin dann, das kennt halt keiner, deswegen sage ich immer Koblenz. Und irgendwie war ich auch immer so ein bisschen stolz darauf, als ich in Neuwied gelebt habe, dass in meinem Pass steht, dass ich aus Koblenz komme, weil ich so dachte, oh, das ist die nächstgrößere Stadt und ich kann gerade. Koblenz ist auch sehr davon geprägt, von so einem Lokalpatriotismus. Und dann habe ich da immer versucht, so mit in die Kerbe reinzuschlagen. Es gibt diesen Begriff, wenn du ein Koblenzer bist, dann bist du ein Schengelger. Und dann konnte ich immer sagen, ich bin Koblenzer Schengelger, obwohl ich eigentlich in Neuwied groß geworden bin. Das finde ich immer spannend, wie man auch das irgendwie so framet, dass es sich größer anhört
ja,
oder irgendwie more special ist.
Ja, absolut. Naja, wenn ich in Warstein bin, und ich bin gar nicht so häufig in Warstein.
Dann trinkst du sehr viel Bier.
Ja, da muss ich ganz viel Bier trinken, denn so bin ich groß geworden.
Das sind doch diese Städte, wo wirklich, die haben doch wirklich dieses Problem, die haben dieses eine Ding, wofür man sie kennt. Und wahrscheinlich kannst du mir jetzt noch 1000 Sachen aufzählen, warum man unbedingt einmal in Warstein gewesen sein sollte.
Nein. Doch. Die Montgolfiade ist da. Das ist cool.
Die
internationale Montgolfiade. Das ist so ein Heißluftballon. Event und ziemlich groß, jetzt müsste ich das alles wissen, aber ich weiß es nicht, aber ziemlich groß und anerkannt in dem Ding, weil das anscheinend da sehr special ist.
Heißluftballon-Event.
Ja, ja, ja.
Ich habe letztens noch mit einem Kollegen gesprochen, der hat gesagt, er wollte als kleines Kind immer Heißluftballonfahrer werden.
Und
dann habe ich mir vorgestellt.
Ist das ein Beruf?
Ja, eben, das ist total gemein jetzt. Wahrscheinlich ist das ein Beruf, aber ich denke mir dann so, ist das wirklich so etwas, wovon man 365 Tage im Jahr leben kann? Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Also an alle Heißluftballonfahrerinnen und Fahrer, die gerade zuhören, schreibt uns doch mal, wie das ausschaut. Oder ist das sowas, was man halt macht, womit man sich eine müde Mark dazu verdient? Entschuldigung, wirklich, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das so ist, ob das ein Beruf, weil du musst doch bestimmt, das ist doch wie Zugführer und so, du musst das doch lernen. Du kannst dich doch nicht einfach in das Ding setzen und dann irgendwie oben an der Flamme ziehen und dann geht das Ding hoch.
Also ich müsste das tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich wissen.
Ja.
Sorry for
wenn
that.
Warstein
als
dafür.
Warsteinerin.
Ja.
So.
Hast du ein besonderes Verhältnis zu deiner Heimat? Boah. Oder was ist Heimat für dich?
Na, Heimat ist tatsächlich ein Gefühl. Heimat ist für mich überhaupt gar nicht örtlich behaftet. Also Heimat ist für mich ein inneres Blumenpflücken. Nein, Heimat ist für mich.
Es ist total schwierig, darüber zu reden, ne? Man wird gleich so ironisch und gleich so, ja, Heimat. Aber ich finde, das ist irgendwie, gerade in den jetzigen Zeiten, wo Heimat anscheinend für sehr viele Menschen da draußen ein sehr großer Begriff geworden ist, finde ich das sehr spannend, das selber mal zu hinterfragen, was ist denn eigentlich Heimat für einen selbst?
Das ist spannend, weil die Frage habe ich vor ein paar Tagen beantwortet. Ich mache nämlich so ein 3 Jahres Daily Tagebuch.
Also was ist
weißt
das?
wo du einfach
was machst du da? Bist du in irgendeiner Sekte beigetreten und erzählst mir das jetzt so zwischen Tür und Angel? Das klingt ein bisschen creepy.
Ja, 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 deswegen bin ich so komisch geworden. Nein, ich habe so ein Buch. Wie nennt man denn das denn?
Tagebuch.
Ja, Tagebuch, aber halt eben nicht ein Tagebuch in Form von, ich schreibe jetzt irgendwie Romane da rein, sondern ich habe jeden Tag eine Frage da drin, die mir gestellt wird und die ich beantworte. Dieses Buch gilt für 3 Jahre und diese Fragen beantwortest du 3-mal und die stehen dann quasi dann untereinander. Das heißt, nach den 3 Jahren kann ich dann sehen, was ich vor 3 Jahren beantwortet habe, also wie ich da die Frage beantwortet habe. Und dann kann ich sehen, wie ich das in den welche Veränderungen da in den 3 Jahren geschehen ist, verstanden?
Ja, so halb verstanden. Aber heißt das, du hast jetzt damit angefangen oder du hast vor 3 Jahren schon damit angefangen?
Nee, das ist jetzt relativ neu. Aber diese Frage nach der Heimat, die war vor ein paar Tagen tatsächlich da drin. Und ich habe da reingeschrieben, dass Heimat für mich ein Gefühl von Umarmung und Geborgenheit und Sicherheit ist. Also es ist eher wirklich so eine innere Ausgeglichenheit.
Verstehe. Aber heißt das dann, Heimat kann nur an einem Ort sein oder kann auch mit dir reisen?
Nee, kann total mit mir reisen.
Weil das finde ich immer so spannend, dass immer so auf einen Ort oder halt auf den Ort irgendwie reduziert, wo seine Familie ist, wo einfach der Ursprung, so back to the roots irgendwie ist. Und ich merke auch, je älter ich werde, desto mehr verschwimmt das, aber ich sag auch immer, ich bin in der Heimat, wenn ich hier bin. Also
ich glaube, das ist auch nochmal unterschiedlich. Also ich mag auch die Idee von, ich bin an einem Ort groß geworden und da ist noch meine Familie und da kehre ich immer wieder zurück, weil ich da irgendwie besuche oder so. Dann hast du ja ein ganz anderes Gefühl. Zurück zu dir. Du bleibst einen Tag in der Heimat.
Ich bin gestern schon angekommen, gestern Abend, und werde heute wieder losfahren, weil ich morgen wieder proben muss. Im schönen Hanau. Oh Gott, Leute, diese Stadt. Also entschuldige bitte, ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber ich glaube, Hanau ist wirklich nur von der Optik eine nicht sonderlich schöne Stadt.
Voll das Städtebashing hier, ey.
Nein, es ist schon ein bisschen, also diese Stadt ist schon sehr traurig irgendwo.
Was?
Ich muss sagen, die Leute sind nett, die ich dort treffe. Also das ist irgendwie richtig cool. Aber ich bin vielleicht auch einfach ein bisschen versnobbt jetzt. Ich hänge zu viel in Wien ab. Und gegen Wien ist halt alles hässlich, ne? Also dagegen ist auch hier, wo ich jetzt gerade bin, boah Gott, ey, ich komme in die Hölle, ey. Wenn das hier alle die Leute hören so, ja, verpiss dich doch, komm nie wieder hin, wenn du alles so hässlich findest.
Ja, und dann sagst du noch, du bist Koblenzer, bist du aber gar nicht.
Ja, ich möchte jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber Hanau ist jetzt nicht sonderlich schön. Und genau, ich probe morgen wieder und wir sind jetzt noch 2 Wochen in Hanau, dann ziehen wir nochmal um und dann gehen wir auf große Tour.
Und wo bist du überall?
Wir sind in München. Wir starten in München im Deutschen Theater. By the way, falls ich es noch nicht gesagt habe, wir spielen Mord im Orient Express. Ich mache die ganze Zeit Werbung hier für die Stücke,
ja,
die ich mache, merke
ja,
ich.
Ja.
Ne? Einfach so rausknallen. und ich weiß nicht, ob du Berührungspunkte mit Agatha Christie hattest früher. Mhm. Ich finde das ja sehr, sehr spannend, weil ich glaube, sie ist auch so eine Vorreiterin gewesen, gerade auch als Frau, was so Krimis betrifft und wie man diese Whodunit-Geschichten ja auch so populär macht oder warum die so populär geworden sind. Und genau, das spielen wir jetzt in einer Neuinszenierung und wir sind in München, dann sind wir in Köln, dann sind wir in Frankfurt, dann sind wir in Hamburg, dann sind wir, glaube ich, in Duisburg, dann sind wir in Mannheim, dann sind wir in Wien, dann sind wir in Bremen und dann sind wir in Stuttgart.
Auch in der Reihenfolge?
Ich glaube ja.
What? Mannheim, Wien, Bremen?
Ja, ich glaube, das ist die Reihenfolge. Also da fahren wir einmal so.
Seid ihr auch in Berlin? Nee.
Nee, leider nicht. Ich weiß nicht warum, aber wir sind leider nicht in Berlin. Da musst du mal woanders vorbeikommen, ja, wenn du es schaffst.
Ja, mach ich.
Aber ja, das wird, glaube ich, ein sehr schöner Abend und da sind wir gerade ganz fleißig am Proben. Deswegen bin ich heute nur einen Tag hier und sag einmal Hallo und freue mich, dich auch jetzt wiederzusehen.
Ja, ich freue mich auch. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde diese zweite Podcast-Folge ist viel mehr eine Feuertaufe als die erste.
Wieso?
Ja, weil bei der ersten, auch wenn wir uns vorher nicht so viele Gedanken darum gemacht haben, aber da wusste man, okay, da ist die Einführung und jetzt sagen wir erstmal alles, was wir machen und sowas. Und jetzt haben wir das halt schon hinter uns. Also wir können uns natürlich immer wiederholen, aber ich weiß dann nicht, ob die Leute noch einschalten werden, wenn wir immer wieder dasselbe sagen. Und dazu kommt auch noch, dass ich vorher überhaupt gar keine Zeit hatte, weil ich irgendwie, also ich bin, wir haben ja heute ein bisschen verschoben mit dem Aufnahmetermin, weil ich darum gebeten habe, weil ich so viel zu tun hatte und ich bin Punktlandung fertig geworden. Und deswegen habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Und für mich fühlt sich das viel mehr nach einer Feuertaufe an als letzte Mal.
Ich verstehe. Ja, ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, aber ich dachte, das wäre das Konzept.
Ja, ja, natürlich ist das das Konzept.
Aber ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe total, was du meinst. Aber dann lass uns doch mal updaten. Wie war so deine Woche? Wir haben uns jetzt auch eine Woche nicht gesprochen. Das letzte Mal auch, als wir die Folge wieder aufgenommen haben.
Ja, das stimmt. Danach haben wir nicht nochmal gesprochen. Oh Gott, kriege ich das denn noch alles hin? Pass auf, ich gehe rückwärts. Gestern bist du schon mal von Berlin nach Hamburg mit dem RE gefahren?
Wie, ich bin da hingefahren? Ich war in Hanau.
Nee, ob du das schon mal jemals gemacht hast.
Ach so. Was war das? Gestern bist du mit dem...
Das war eine Frage.
What? Ich fahre da meistens mit dem ICE. Nee, also,
ja, genau. Ja. Ich nehme mich auch. So, pass auf. Am Wochenende war ich in Hamburg. Und das war ganz, ganz toll.
Was hast du da gemacht?
Ich habe da Freunde besucht und wir waren, also Daily Drinking haben wir uns vorgenommen und sind dann nachmittags losgegangen und haben dann da schon ein paar Bierchen getrunken, ne? Und dann sind wir weitergegangen in eine andere Bar. Ja, und dann haben wir da auch ein paar Bierchen getrunken. Oh Gott, heute ist
bist
so
du wirklich eine Biertrinkerin? Ich dachte, du bist keine Biertrinkerin.
Doch, da habe ich Bier getrunken. Und dann waren wir in ganz vielen Bars und dann habe ich einen Basil Smash.
Oh, Gin Basil Smash?
Gin Basil Smash.
Ah ja, den mag ich auch.
Ja, also es ist eigentlich Gin mit Pesto, muss man sagen.
Nur ohne Parmesan hoffentlich.
Ja, genau. So, und dann, das ging ziemlich lang und dann sind wir noch feiern gewesen, also so richtig in einem Club.
Aber hattet ihr nicht schon ordentlich einen in der Lampe und dann seid ihr noch in den Club reingekommen auch?
Ja, genau. Und das war total witzig, weil, pass auf, irgendwie waren wir on fire, wir wollten rein. 20 Euro Eintritt, Leute, ciao, viel zu teuer. Wenn ich mir die Menschen vorstelle, die irgendwie studieren oder sonst irgendwas und vielleicht ein bisschen regelmäßiger feiern gehen, 20 Euro ist voll teuer,
das
oder?
Das hab ich, ja. Aber was war das für ein Club? Also wenn du den jetzt mit so einem Club in Berlin vergleichen müsstest?
Ja, das kann ich nicht so richtig, weil ich erst einmal da war und einmal auf dem Konzert in dem Club. Und ich kann da die Parallelen, da bin ich in der Position nicht.
Okay,
nicht
aber war das so ein Techno-Club? Also so schwerer Tür, wo du hingehst und dann musst du wissen, wer da spielt? Und
Nee. Das war eher so, weiß nicht, so 2000er, also eigentlich so mehr so spaßig.
Ah, so 90er, 80er.
Ja, genau.
Und die Superhits von heute.
80er nicht, aber so 2000er und 90er und so. Naja, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, nee, wir wollen das nicht bezahlen. Und dann haben wir mit dem Türsteher verhandelt.
Ihr habt den Türsteher?
Also nicht, also.
Wie geil ist das denn?
Und dann war er so, ach, war ein bisschen schwierig. Dann
du bist doch die von Sturm der Liebe.
Nee.
Komm, du kannst so durch.
Dann ist eine Freundin und ich, wir sind dann um die Ecke. Dann habe ich mich mit ihr in ihre Tasche reingezwungen. Und offensichtlich hat man das gesehen. Und dann sind wir wieder zurück und haben gesagt, hier, wir sind nur eine Person. Und dann hat er gesagt,
hat er euch noch reingelassen.
Und dann hat er gesagt, ja, okay, kein Problem. Und dann mussten wir aber zahlen. Das heißt, ich hatte eigentlich die Hände und musste das mit ihrer Handtasche händeln. Das war tatsächlich ein bisschen spannend.
Hast du dich, das wie auf der Bühne, muss ich mir das so vorstellen, dass du so hinter ihr standst und in ihre Ärmel reingezwängt bist? Nee,
ja, genau.
Gott, ist das lustig.
Ja, es war sehr witzig. Auf jeden Fall haben wir dann einen preiswerteren Eintritt bekommen. Und dann sind wir da reingegangen und pass auf, wir sind da reingegangen und haben uns umgeschaut und dachten so, fuck, wieso haben wir das gemacht? Das waren alles gefühlt 18-Jährige. Also wirklich so. Und weißt du, was crazy war? Weil wir nämlich dann gesagt haben, nee, wir müssen jetzt hier bleiben und wir müssen das jetzt genießen und wir müssen jetzt Spaß haben. Und dann hatten wir richtig viel Spaß. Das war richtig cool. Und wir waren da mit dem Freund von meiner Freundin. Und der wurde, weil er ja älter war, wurde er die ganze Zeit angeflirtet. Das war voll crazy.
Und dann wurde er die ganze Zeit angeflirtet, weil das irgendwie, guck mal, da ist der Daddy und...
Ja, voll. Ich meine, ich habe früher auch immer nur auf Ältere gestanden. Also ich habe das schon verstanden, aber es war irgendwie tatsächlich ein bisschen süß. Und dann ist auch noch was passiert. Also Menschen da draußen, wenn ihr feiern geht und ihr das Gefühl habt, irgendwie möchte ich jetzt bei euch, bei den anderen Mädels ankommen, dann fragt sie nicht, ob die wollen, ob man selbst das T-Shirt ausziehen soll. Es hat einfach ein Mensch, ist zu uns gekommen und hat gesagt, möchtest du, dass ich mein T-Shirt ausziehe? Wieso? Nein, danke. Also der wollte, ich hatte das Gefühl, der wollte mehr, dass wir das wollen, als dass er das T-Shirt auszieht.
Es war ein Mann.
Ja, genau.
Naja, vielleicht hat er irgendwelche exhibitionistischen Veranlagungen.
Willst du, dass ich mein T-Shirt ausziehe? So random. Naja.
Ja, oder er hat vielleicht einen anderen Fetisch. Also ich meine, das kann ja auch sein. Vielleicht sucht er ja jemanden, der ihn ein bisschen dominiert.
Wir haben gesagt, nein, danke. Dann hat er es trotzdem ausgezogen. Dann habe ich ihn gefragt, und? Hat sich das gelohnt? Ja. Ich so, fühlst du dich jetzt gut? Ja. Ich so, fühlst du dich jetzt selbstsicher und selbstbewusst? Ja, irgendwie schon.
Oh, das ist ein bisschen creepy.
Ja, voll. Vor allen Dingen, wenn das so junge Burschen sind. Naja, das war auf jeden Fall wild und hat Spaß gemacht. Und dann habe ich noch ein paar Freunde getroffen. Und gestern...
Kann ich ganz kurz nochmal zurück zu diesem Türsteher? Weil ich finde das so krass, dass der euch reingelassen hat. Aber das erklärt es vielleicht so ein bisschen, wenn wir jetzt über eine jüngere Crowd sprechen, dass die vielleicht auch gewohnt sind, dass sie ein bisschen, wobei, keine Ahnung, das klingt so Millennial-mäßig, so, ja, die Jüngeren und so. Gott, ich schäme mich dafür gerade ein bisschen. Aber ich finde das schon krass, dass er euch so reingelassen hat, weil meine Erfahrungen mit Türstehern, wobei auch erst seitdem ich in Berlin bin, und ich muss sagen, seitdem ich in Berlin bin, gehe ich auch nicht mehr so viel fort, ist halt schon diese knallharte Tür. Also ich glaube, Berlin war auch die erste Tür, wo ich nicht reingekommen bin. Werde ich nie vergessen.
Nein.
Und zwar war das Sisyphos. Und alle sagen, ich glaube, du bist auch ein großer Fan dieses Clubs. Und alle sagen, oh, das ist so eine tolle Atmosphäre dort. Und ich muss kurz dazu sagen, wie das Ganze abgelaufen ist. Ich hatte eine Bekannte, die war gerade in Berlin und die hat gesagt, hey, ich feiere ein bisschen meinen Geburtstag und ich bin im Sisyphos. Wir sind mit ein paar Leuten dort. Komm doch auch. Und ich hatte absolut überhaupt keinen Bock. Ich hatte wirklich keine Lust. Und dann habe ich mich angezogen und gesagt, komm, jetzt gehst du irgendwie raus. Und das war mittags, ich glaube samstags mittags. Und komm an diese Tür. Und es stehen schon irgendwie ganz viele Leute da. Und ich war halt alleine. Es war aber auch nicht viel los. Also es war wirklich sehr überschaubar.
Aber wart ihr zu einer Uhrzeit, zu der man da auch hingeht? Oder war es sowieso schon... Was wollen die zu dieser Uhrzeit hier?
Nee, es waren schon ein paar Leute da. Also ich meine, es lebt ja auch so davon, dass das irgendwie den ganzen Tag geht und dann irgendwie noch über Nacht. Und ich habe mir auch sagen lassen, es gibt Menschen, die gehen freitags in den Club und gehen dann montags irgendwie da raus.
Ja.
Habe ich noch nie gemacht. Ist, glaube ich, auch überhaupt nicht so meins. Aber ich finde es spannend, wenn das Leute machen. Also deswegen, es war eine ganz normale Uhrzeit. Und ich komme dort an und dann steht da der Türsteher und ich merke schon, ah, okay, Klassiker, so, du musst dein Handy irgendwie, das wird, da werden die Kameras abgeklebt und alles und ich halt so vollkommen selbstverständlich trete nach vorne, drücke ihm so mein Handy in die Hand und weil ich halt so davon ausgegangen bin, ja, okay, komm, lass mich durch und er guckt mich an und ist so, warst du schon mal hier? Und ich so, nee, aha. Und mit wem bist du da? Und es war nicht gelogen. Ich weiß, man sagt sowas nicht. Aber ich war dann auch so, warum soll ich jetzt nicht die Wahrheit sagen? Ich so, ja, meine Freundin ist drin und die feiert ihren Geburtstag.
Oh nein.
Und er guckt mich an und sagt, ja gut, heute nicht. Und ich war wirklich so, das war wie ein Korb. Das hat sich richtig scheiße angefühlt.
Und vor allen Dingen vor allen anderen.
Ja, das war gar nicht mal so das Schlimme. Ich bin dann irgendwie gleich weg. Ich habe das dann irgendwie mit Humor genommen und war so, ja, okay. Aber ich glaube auch, und das finde ich ganz spannend, weil ich habe diese Woche einen Artikel gelesen dazu. Also man hat eine Studie durchgeführt und verschiedene Security-Mitarbeiter gefragt in Berlin, wonach sie denn auswählen. Und das fand ich ganz spannend, dass das auch teilweise nicht ganz definierbar ist. Also dass das schon so 50-50 ist. Passt, also kommt jemand, ist jemand sozial, aber sticht auch gleichzeitig irgendwie heraus. Klar, Alkohol, ist jemand irgendwie auf Droge oder so, war ich alles nicht. Aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen ausgestrahlt, auch wie ich aussah, so mit den Klamotten, dass ich eigentlich nicht so viel Bock habe jetzt auf Feiern.
Aber hast du dich so ein bisschen kostümiert? Also hast du
gar nicht.
Dem Club?
Nee.
Achso, okay.
Nee, gar nicht. Aber ich hatte irgendwie so ein Pulli an und das war aber alles irgendwie so, I don't know. Es war so, ich glaube, ich habe halt auch optisch da gar nicht reingepasst. Ich wette, wenn ich Türsteher gewesen wäre, ich hätte mich auch nicht reingelassen. Die Scheiße ist nur, das ist da draußen irgendwo in Rummelsburg und ich musste dann irgendwie, glaube ich, wieder eine halbe oder dreiviertel Stunde zurückfahren.
Und deine Freundin?
Ja, die war ja drin, die hat ja Geburtstag gefeiert mit den anderen. Ich habe dann geschrieben, ich bin nicht reingekommen. Und dann war sie so, oh nein, ja, aber dann probier's doch vielleicht später nochmal. Ich so, auf gar keinen Fall. Das gebe ich mir kein zweites Mal. Und dann habe ich drüber nachgedacht, dass ich das so absurd finde, wie man sich an dieser Tür plötzlich fühlt, mit so einer Ablehnung konfrontiert zu werden. Vor allem, wenn man schon in einem Beruf ist, wo man spielen kann, aber beziehungsweise wo man die ganze Zeit mit Ablehnungen zu kämpfen hat. Also das ist ja dieses Ding von, du kriegst im Beruf die ganze Zeit eine Ablehnung und jetzt bist du noch nicht mal gut genug, um in einen Club reinzukommen. Und
also
ich glaube,
auch privat.
Auch
also
noch
auf
privat.
Beiden Ebenen, Johannes.
Richtig, das war so richtig schön von beiden Seiten so eine Ohrfeige. Und ich glaube, das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, wenn ich ab sofort nur in einen Club reingehe, dann nur noch, wenn ich auf der Gästeliste stehe.
Wirklich?
Ja.
Und würdest du denn noch mal in Sisyphos gehen?
Ich würde das machen, aber auch nur, wenn ich wüsste, dass ich zu 100% reinkomme. Weil dieser ganze Aufwand, dieses Ding von, du kommst dorthin, da ist diese Schlange, dann ich finde es ja, Berghain ist ja noch krasser, ich war noch nie im Berghain, aber alle Leute, die mir davon erzählen, sind so, ja, es ist auch ziemlich ätzend, dass du da halt in dieser Tür stehst und mir ist es das dann auch nicht wert. Also ich glaube dann aber auch, ich vielleicht will ich es dann auch nicht genug und dann ist es auch in Ordnung. Dann ist es auch in Ordnung, dass ich da nicht dabei bin.
Also würdest du sagen, wenn man etwas nicht genug will, dann schafft man das auch nicht?
Ja und nein. Also da ist bestimmt auch eine gewisse Wahrheit drin. Andererseits, wenn man etwas nicht will, dann ist man ja auch gleichzeitig entspannter.
Also ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, alleine dahin zu gehen, ist eh schwierig. Da würde ich dir das nächste Mal einfach empfehlen, dir Menschen zu suchen, die sagen, Johannes, wir gehen nochmal mit dir da rein.
Du kannst ja mit mir dahin gehen.
Ja, sollen wir das mal zusammen versuchen?
Oder hast du Angst, dass du da nicht reinkommst, wenn ich mit dir mitkomme?
Ist witzig, weil ich habe da tatsächlich auch an der Tür mal um den Eintritt, ist anscheinend so ein Ding. Da habe ich auch gesagt, hey, mein Freund hat Geburtstag, der kann noch umsonst rein. Haben sie nicht gemacht.
Aber du bist trotzdem noch reingekommen, weil das ist das Ding. Ich glaube, wenn ich das machen würde, dann würden die gleich sagen, verpiss dich, du kommst erst recht nicht hier rein. Das finde ich so krass. Vielleicht, weiß nicht, woran das liegt. Du bist da einfach vielleicht charmanter. Aber ich würde das auch nicht machen. Bist du jemand, der gerne handelt und so? So habe ich dich noch gar nicht wahrgenommen. Bist du jemand, der feilscht?
In anderen Ländern bin ich richtig gut darin.
Ja gut, aber wo es auch erwünscht ist. Also so, ich war jetzt vor ein paar Monaten in Vietnam und wenn du da nicht handelst, dann gucken die dich halt auch irgendwie ganz komisch an. Also das verstehe ich schon. Aber so in Deutschland wirst du ja schon eher, was ich spannend finde, stell mal vor, du gehst irgendwo hin.
Zu H&M
zu
und
H&M sagst, nee, das ist mir zu teuer.
Die Höschen, die krieg ich 50% drauf. Ne?
Aber wär spannend, wäre eigentlich.
Also ich weiß, dass manche das zum Beispiel so beim Möbelkauf oder sowas machen, ne? Wenn man eh schon irgendwie irgendwas kauft, was schon einen gewissen Betrag hat, dass man da irgendwie dann nochmal was.
Ja, beim Autokauf geht's ja auch.
Ja, oder so, genau, ja, ja. Ja, aber in anderen Ländern, also ich bin da schon ziemlich. Ich finde das dann schon ziemlich gut.
Bist du ein kleiner Sparfuchs?
Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ich mag es schon auch gerne auszugeben. Aber wenn ich weiß, dass da Touristenpreise sind, dann weiß ich, dass auch immer Luft nach unten ist.
Man will sich dann auch nicht verarschen lassen, ne?
Ja, genau. Ich will mich nicht verarschen lassen. Mhm. Ja. Und das funktioniert ja dann auch, wenn du so ein bisschen hartnäckig bist. Und manchmal ist das dann in Situationen, wo man eigentlich denkt, oh Gott, jetzt zahl doch einfach dieses Taxi für diesen Preis. Aber da sag ich dann, nö, dann bleiben wir hier.
Eiskalt. Ich finde, man muss das immer in Relation sehen. Also wie gesagt, als ich in Vietnam war, da geht es halt auch sehr viel darum, dass man handelt und teilweise, also gerade auf den Märkten, steigen die halt echt mit dem Doppelten des normalen Verkaufspreises ein. Und ich fand das sehr spannend, weil ich bin da, glaube ich, tendenziell jemand, der eher ein bisschen gehemmter ist. Mhm. Was jetzt so Handeln betrifft, wobei ich das da dann auch teilweise gemacht habe. Aber ich muss schon auch sagen, ab so einem gewissen Betrag wird es dann auch ein bisschen absurd. Ich habe sehr viele Touristen und Touristinnen erlebt, die dann umgerechnet so um, keine Ahnung, 50 Cent oder so streiten. Und das fand ich dann irgendwann, das fand ich so absurd irgendwann, weil ich so dachte, ja, okay, das ist vielleicht im Verhältnis gesehen sehr viel, aber dir tut es gerade nicht weh und dem Menschen da bringt es gerade einfach sehr viel. Also ich finde es auch vollkommen legitim, dass wenn ich als Europäer in ein Land komme, was tendenziell wesentlich ärmer ist, dass ich dort halt auch, weil ich dort sein darf, weil ich dort Tourist sein darf, dass ich dort tendenziell auch ein bisschen mehr bezahle. Nicht viel, viel mehr. Klar, natürlich will man jetzt sich auch nicht da irgendwie komplett ausbeuten lassen. Aber es gab so ein paar Situationen, wo ich echt so war, boah, Leute, ey, jetzt entspannt euch mal. Ihr seid, man fühlt sich da selbst ein bisschen unwohl. Also gerade, wenn du irgendwie andere Europäer da siehst, die dann wirklich um so Pfennigbeträge irgendwie streiten. Und du hast schon so diesen Impuls, komm, ich zahl dir das, ja. Halt einfach
aber
die Schnauze
ja,
und geh.
Ich verstehe voll, was du meinst. Du musst natürlich schauen, wo du jetzt gerade bist und wie das Verhandeln und das Handeln an sich da zelebriert wird teilweise auch. Weißt du, manchmal ist es ja auch unhöflich, wenn du es gar nicht probierst. Und dann ist es ja manchmal wirklich wie so ein Spiel. Und dann kann man irgendwie die Grenzen austesten und weiß trotzdem, wir befinden uns gerade noch in diesem Spiel. Und trotzdem gebe ich dir da recht, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, als Europäer, als Europäerin sagt, ey, aber 2 Cent oder 50 Cent, fuck it. So.
Ja. Zurück zu deiner Woche. Was hast du gestern gemacht?
Ich bin spontan von Berlin nach Hamburg gefahren, weil ich da bei einem Termin war, bei dem man Brautkleider anprobiert hat. Nicht für mich.
Okay.
Aber ich war eben da und habe mir gedacht, hey, ich fahre jetzt einfach mit dem RE und ich bin gestern 4 Stunden von Berlin nach Hamburg über Schwerin gefahren und am selben Tag wieder die Strecke zurück. Also ich war über 8 Stunden im Zug und das war spannend. Auch da der Termin, das ist ja crazy, wie viele Kleider es gibt. Das ist so krass einfach. Aber es war sehr schön. Es war sehr schön, weil ich am Wochenende wurde ich gefragt oder wurde mir gesagt, ob ich Trauzeugin sein darf.
Ach, wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Du hast Nein gesagt.
Natürlich. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Richtig schlimm. verantworten.
Danke, dass du mich fragst, aber nein.
Lustigerweise habe ich das wirklich gemacht.
Natürlich hast du das gemacht.
Also erstmal bin ich ein bisschen ausgerastet und musste die Bar verlassen und habe ein bisschen rum auf der Straße gehüpft.
Weil du schon so betrunken warst.
Man kann es nicht sagen, nee, ich war ein bisschen überfordert und dann konnte ich nicht und dann bin ich einfach geflüchtet und bin wirklich aus der Bar und erstmal bin ich aus dem vom Stuhl und habe mich einfach zwischen einem Tisch und einem Sofa hingestellt mit dem Rücken zu ihr und irgendwann hat sie mich dann angeguckt und das konnte ich dann auch nicht aushalten und dann bin ich aus der Bar gerannt und bin dann ein bisschen gehüpft und habe, also vor Freude natürlich, es war toll, ja, und dann habe ich gesagt nein. Aber war klar, das ist ein Scherz. Weil ja, ich freue mich sehr, ich freue mich total und genau.
Du warst ja auch schon mal eine Braut, zumindest fiktiv. Und da seid ihr auch, also ich glaube, da seid ihr doch auch sehr lange Brautkleider shoppen gewesen, oder?
Ja, wir waren in 3 Läden und du bekommst ja immer so extra Termine. Und ich glaube, ein Termin dauert irgendwie so 2 Stunden und so. Und das war echt spannend, weil das natürlich zum ersten Mal für mich war, dass ich da überhaupt so viele Brautkleider gesehen habe oder in so einem Laden stand. Und dann war das ja auch total spannend, weil es ja nicht für mich war, sondern für Josie. Das heißt, ja, ich konnte ein bisschen mitreden oder auch viel mitreden tatsächlich. Aber ich musste natürlich auch schauen, wie ich auf dieses Kleid schaue, ob es eben zu Josie passt und nicht zu mir.
Verstehe. Das, wo du dann auch als Schauspielerin sagen musst, weil du deine Figur so gut kennst,
genau,
dass du halt auch sagen kannst, hey, ja, das deckt sich vielleicht mit der Vision der Kostümbildnerin, aber es ist natürlich dann auch nochmal so eine Sache von, kann man das dann auch in der Figur tragen? Oder fühlt es sich dann auch da wieder kostümiert an?
Ja, das und auch andersrum, insofern, dass ich sage, boah, das finde ich als Lena mega, mega schön, aber ich weiß, dass es nichts für Josie ist und deswegen so. Aber es war total, es war echt spannend, weil ich weiß nicht, wie viele Kleider ich da anhatte und das ist ja manchmal echt ein, also wirklich aufwendig, wie man überhaupt in dieses Kleid reinkommt und auch wieder rauskommt. Und ich hatte da so unterschiedlichste Stile an und auch Stile, wo ich auf dem Bügel gesagt hätte, never ever wird mir das stehen. Und dann hatte ich es an und dann dachte ich, okay, ciao, ey, sieht mega geil aus. Das war total, also es war echt, das war cool, es war spannend.
Hast du und schon mal so einen kleinen Vorgeschmack bekommen?
Ja. Und tatsächlich ist es auch das geworden, was ich am schönsten fand.
Ach wirklich?
Ja, also die haben den Ausschnitt haben sie ein bisschen geschlossen, was ich schade finde, weil dieser Ausschnitt, ich hatte noch nie so einen schönen Ausschnitt, Johannes, der war einfach der absolute Wahnsinn. Aber die haben es ein bisschen geschlossen, weil Sturm der Liebe natürlich 15.15 Uhr läuft und da gesagt wurde, das machen wir nicht. Aber eigentlich war es der USP vom Kleid.
Und wie ist das dann? Also hast du dann da auch so ein Säckchen bekommen und dann sitzt man da und
ja, gestern habe ich ein Säckchen bekommen bei der Arbeit, also beim Sturm nicht. Mhm.
Haben die das beim Sturm eigentlich geliehen oder haben die das gekauft?
Gekauft. Ich wollte es ja auch noch abkaufen.
Die haben das gekauft, aber das hängt ja jetzt dann irgendwo da rum und
Ja, aber Johannes, du kannst es nicht leihen. Du trägst ja normalerweise ein Brautkleid einen Tag. Und beim Dreh trägst du es ja mehrere Tage. Und du hast ja den ganzen Tag auf dieser Wiese gestanden. Also das war unten ja dann auch zum Schluss ein bisschen so eingefärbt vom Rasen und sowas. Das kannst du nicht leihen.
Weißt du, was das gekostet hat?
Ja, nicht mehr genau, ehrlicherweise. Ich glaube, es waren, also ich weiß es ehrlich, aber ich glaube, es waren irgendwie, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, es waren auf jeden Fall über 3.000 Euro.
Wow! Ja, klar. Ja. Ich meine, Hochzeitskleider sind teuer.
Ja, aber das war schon auch teuer, muss man sagen. Aber es war auch sehr aufwendig, ne? Mhm. Diese ganzen kleinen Details. Würdest du auch ein Kleid anziehen?
Ich würde auch ein Kleid anziehen.
Möchtest du eigentlich heiraten?
Boah, jetzt kommst du aber mit den fetten Fragen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe eigentlich immer gedacht, ich werde heiraten, ich werde Kinder haben und gerade bin ich mir da offen gestanden gar nicht mehr so sicher.
Und das, euch geht's aber gut, oder?
nur weil man nicht heiraten möchte, heißt das ja nicht, dass es einem nicht vielleicht gut geht.
Ja, ja,
also ich sehe weiß, schon ja, in der Heirat vor allen Dingen steuerliche Vorteile. Nein, und natürlich auch solche Sachen wie, wie ist man abgesichert, wenn mal was passiert. Also allein so Sachen wie im Krankenhaus. Wer kann irgendwie eine Entscheidung übernehmen, ne?
Ja.
Patientenverfügung und so ein Kram, das musst du ja sonst alles irgendwie schriftlich vorher irgendwie festlegen. Und selbst dann ist es manchmal noch kompliziert. Das klingt jetzt alles unfassbar unromantisch, aber ich glaube, bei mir steckt eigentlich ein sehr romantischer Gedanke dahinter, weil ich mir denke, ich brauche nicht etwas, was mir eine Absolution dafür erteilt, dass ich einen Menschen liebe oder möchte. Und das ist, glaube ich, mein grundsätzliches Problem mit der Heirat. Total persönlich. Jeder soll heiraten. Jeder soll auch so viele Kinder kriegen, wie er oder sie möchte. Aber gerade bin ich an einem Punkt, das hat verschiedene Gründe. Das hat bestimmt egoistische Gründe, sage ich auch ganz ehrlich. Das hat aber auch mit der Weltpolitik zu tun, mit ökologischen Faktoren. Also ich glaube, da kommt einfach sehr, sehr viel dazu, wo ich jetzt ganz anders darüber nachdenke, ein Kind in die Welt zu setzen, als noch vor, keine Ahnung, 15 Jahren. Oder wo du halt einfach, weil du es nicht anders gewohnt bist, weil du das halt kennst. Du weißt, ah, okay, dann hast du Familie und dann gibt's das. Und das sind halt so, das ist wie so eine Bucketlist. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich, also ich, oder keine Ahnung, vielleicht war ich mir auch noch nie sicher, dass ich das wirklich will. Sondern ich habe das halt immer so vorgelebt bekommen und deswegen wollte ich das. Und das ist etwas, ich schließe es aber auch nicht kategorisch aus. Also ich glaube, das ist generell was ich mir angeeignet habe, dass ich sage, okay, jetzt in diesem Moment sage ich, das ist meine Entscheidung, aber das kann sich auch, das kann sich auch noch ändern.
Ich finde das auch, ich gehe mit allem mit, was du gerade gesagt hast und sehe mich da auf jeden Fall wieder. Ich finde auch, wenn man hinzuzieht, wie so eine Hochzeit oder generell dieses, wir schließen jetzt eine Ehe, wie das in Filmen und Serien gezeigt wird, dass das alles so romantisiert wird, dass beide PartnerInnen sich so wahnsinnig freuen und sonst irgendwas. Ich wüsste, dass das bei mir, also ich glaube, bei mir würde ich wirklich darauf warten, weil ich einfach diesen romantischen Blick dafür nicht habe. Und ich glaube, da hat man dann auch zu hohe Ansprüche tatsächlich. Wenn du erwartest, dass auf einmal so eine innere Freude da irgendwie hochkommt, weil ich jetzt meinen Partner heiraten darf, oder auch manchmal mit diesen Anträgen oder sowas. Also da bin ich wirklich auch, glaube ich, ziemlich trocken, weil ich mir denke, nee, warum, braucht's doch nicht. Es ist doch eigentlich eher nur so ein Beschluss, wenn man das machen sollte, dann beschließt man das und dann ändert sich ja auch nichts. Also eigentlich, weißt du, es ändert sich ja nicht irgendwie von einem Tag auf den anderen, nur weil man jetzt geheiratet hat. Es ändert sich natürlich insofern was, als dass du, wie du eben schon aufgezählt hast, du hast eine Vollmacht, du darfst im Krankenhaus fragen, wie es deinem Partner oder deiner Partnerin geht. Ich habe mich letztens hier bei Genossenschaften in Berlin beworben, bei denen, die noch aufnehmen. Und da wurde ich zum Beispiel abgewiesen, weil die gesagt haben, die nehmen nur Eheleute auf.
Ah, krass.
Ja, und da muss man halt einfach sagen, dieses klassische Bild, was ja jetzt zum Glück auch ein bisschen, also auch nach und nach immer mehr brockelt, Mama. das ist ja überholt.
Ja und nein, ne? Also ich habe schon das Gefühl, es gibt auch da wieder so zwei Seiten. Also auch Menschen, die immer jünger heiraten. Und wie gesagt, ich bewerte das gar nicht. Ich musste nur gerade, du hast es zweimal gesagt und ich habe noch nie darüber nachgedacht, wir schließen eine Ehe. Und wenn wir jetzt nur von dem Wort schließen ausgehen, ist das ja irgendwie was. Das ist ein
Freiheitsentzug.
Ja, schon, oder? Also oder auch ein Beschluss. Es wird etwas geschlossen, also es wird was geschlossen oder abgeschlossen oder wie auch immer. Das klingt natürlich gleich wie, okay, es ist so, es ist halt zu, genau wie du gerade gesagt hast. Es ist irgendwie, Freiheit wird irgendwie entzogen. Also das sein.
Ja, voll, aber auch wenn du weiterdenkst, ein Junggesellinnen- oder ein Junggesellenabschied ist ein Event, oder ein Celebration oder irgendwas, ne, wo du quasi dein Junggesellenleben verabschiedest.
Es müsste ja eigentlich ein Willkommen heißen,
ja,
oder?
Ja, genau. Eigentlich müsste es doch ganz anders geframed werden und ein Hey, wir treten. Also irgendwie ist dieses ganze Wording und vielleicht, das ist total spannend, jetzt wo wir darüber denken, weil ich erwische mich manchmal auch mit den Glaubenssätzen und mit den Gedanken, die ich in mir habe, dass ich Ehe nicht so positiv abgespeichert habe. Und das ist so spannend, weil ich kann total damit relaten, wenn man sagt, es ist ein bisschen Freiheitsentzug.
Ja, es hängt wahrscheinlich viel damit zusammen, was man vorgelebt bekommen hat, was
ja, obwohl
man
das ja gar nicht
bei
stimmt.
Anderen gesehen
also,
hat. Ja, ja, klar, aber was auch irgendwie vermittelt wird, ich bin da auch ganz bei dir, gerade was so auch Filme, Serien, Medien einem da irgendwie spiegeln, wo ich auch manchmal so denke, das hat halt nicht viel, also oft nicht viel mit der Realität zu tun. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Ehen tatsächlich geschieden werden. Da gibt es ja auch irgendwie immer so eine Statistik, aber ich vermute mal, dass die nicht sonderlich niedrig ist. Und ich finde einfach, man sollte da ein bisschen realistischer sein.
Ja, genau, das ist es wahrscheinlich.
Und genauso wie eine Ehe beschlossen werden kann, sollte man sie auch aufkündigen können. Also, oder sich zumindest auch, es gibt ja auch viele, die sagen, nein, wenn ich sage, ich heirate jemanden, dann bis dass der Tod uns scheidet. Ich meine, alleine solche Sätze, das ist ja,
das könnte,
mit was für einer
wirklich,
Verpflichtung
also, ja,
gehst du,
ja.
Also, was für eine Verpflichtung gehst du da ein?
Ja, absolut. Vor allem, vor allem,
Überschlagen uns.
Vor allem, kannst du das ja gar nicht versichern. Du weißt ja nicht, wie dein Leben dann läuft, wenn du, also weißt du, du weißt ja nicht, ob die Partnerschaft noch so für dich funktioniert in 20 Jahren. Und nur weil du jetzt geheiratet hast, bist du da jetzt gefangen drin. Finanziell.
Ja,
so eine Trennung kostet ja auch richtig viel.
Ja,
ey.
Voll, aber auch das kenne ich, dass Leute sich dann nicht trennen, weil sie denken, oh Gott, nee, ey, wir haben keinen Ehevertrag. Ehevertrag, das ist ja auch so ein Widerspruch, ne? Du machst einen Ehevertrag auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagst du aber, bis dass der Tod uns scheidet. Ja, für einen Arsch, wen will man denn da irgendwie verarschen? Also ich merke,
es ist ja echt spannend, weil es ist ja wirklich kein, also sowohl der Ehevertrag als auch die Ehe an sich ist ja eigentlich keine Absicherung. Ist es nicht.
Ich glaube, dass das viele aber so sehen. Also auch emotional vielleicht. Also es gibt auch viele Menschen,
ich weiß.
Ne, die Leute dann irgendwie an sich binden wollen. Das kann mit einer Ehe passieren, das kann aber auch mit einem Kind passieren. Also, ne, dass du halt irgendwie, weil du dir vielleicht der Beziehung auch nicht sicher bist, das heißt, man geht irgendwie nächsten Schritt oder um eine Beziehung vielleicht auch zu retten, das ist ja auch so ein Ding, dass wenn es mal irgendwie kriselt, dann entweder
noch
man
ein
kriegt
kind und
kind,
noch ein Kind und ein Hund
oder man heiratet.
Ja.
Und ja, das ist schon auch irgendwie spannend, was da für ein großer Widerspruch auch drinnen liegt. Und um Gottes Willen, ich finde das prinzipiell, so dieser Gedanke, man sagt ja zueinander und möchte dann den Rest des Lebens miteinander verbringen, das ist ja total schön und es gibt auch Beispiele, wo das definitiv so ist und ich kenne auch welche und das ist toll, aber ich glaube prinzipiell würde uns ein bisschen mehr Rationalität da gut tun und vor allen Dingen glaube ich, sollte dieser Gedanke, egal auch innerhalb einer Beziehung, immer da sein, dass man sich so vor Augen führt, hey, wir können uns auch trennen oder wir können uns auch scheiden lassen.
Ja, man sollte die Ansprüche ein bisschen runterschrauben.
Definitiv. Ha. Du, Lena, ich muss mich jetzt gleich verabschieden, weil ich muss noch auf einen Geburtstag. Bei mir in der Familie gibt es einen Geburtstag und ich merke gerade, dass sich das Haus unten füllt.
Oh.
Und deswegen,
jetzt haben wir gar nicht über deine Woche geredet.
Das macht nichts, das machen wir einfach nächste Woche.
Okay.
Und es war sehr schön und ich mache jetzt einfach einen ganz harten Cut und sag Bussi Papa.
Bussi Papa.